Liebe Brüder und Schwestern, ich stehe immer, wenn ich nach vorne kommen muss, ist ein bisschen mit Stress. Obwohl ich seit 26 Jahren diesen Dienst tue, aber trotzdem, mir wird richtig heiß. Ihr sitzt nicht verschwitzt und ich bin der Einzige, der hier schwitzt irgendwie. Aber ich verstehe, welche Verantwortung vor mir liegt. Es ist eine Ehre für Gott, hier vorne zu sein. Auch unsere Geschwister, die so wunderbaren Dienst tun, ja. Ich freue mich immer, wenn sie mich persönlich erbauen, ja. Weil an diesem Moment, wo ich dem zulausche, erbauen sie mich alleine. Und so denkt jeder von euch, der hier sitzt. Das ist für mich. Der Herr hat es für mich vorbereitet. Und meine Geschwister dienen mir. Geschwister, ich habe schon letzte Male gesagt, und ihr kennt das, ich habe so einen Tick für die Wörter, ja. Und für manche Ausdrücke, die so besonders für mich erscheinen, und ich forsche gerne nach, woher sie kommen. Und diesen Spruch kennt ihr alle. Ich verstehe nur Bahnhof, ja. Also ich habe jetzt vor kurzem, wo die ganzen Abi-Arbeiten geschrieben worden sind, und in meiner Nachbarschaft leben einige Gymnasiasten. Ich habe gefragt, wie sieht's aus? Habt ihr Durchblick? Und meistens kam, ich verstehe nur Bahnhof. Aber ist es oft so. Und ich habe mich gefragt, woher kommt dieser Spruch? Weil ich verstehe eins, Bahnhof hat mit dem, was momentan das aussagt, nichts zu tun. Also Bahnhof hat was mit Reisen zu tun, Bahnhof hat mit Verreisen zu tun, aber mit Unwissenheit, gut, mit Deutsche Bahn verstehe ich irgendwo, ja, aber hier insgesamt gesehen, ist das irgendwie widersprüchlich. Und ich habe mich gefragt, woher das kommt, und interessanterweise sind die Christen für den Erhalt dieses Spruches zuständig. Es ist so, dass nach dem Ersten Weltkrieg, wo der Krieg verloren war, wo eigentlich Deutsche Reich kapituliert hat, wurde die Armee aufgelöst. Und ganze Soldaten nach den ganzen Stellungskriegen wollten nur eins, nach Hause. Aber die Generäle und ganze militärische Ordnung wollten die Armee erhalten und haben versucht, die Soldaten aufzuhalten. Und der einzige Spruch, der von denen kam, ich verstehe nur, Bahnhof. Ich will heim. Ich will nur nach Hause. Und dieser Spruch kommt von da. Und die Christen haben es aufgenommen. Es gab zu dieser Zeit sehr viele Predigten zu diesem Thema. Ich verstehe nur Bahnhof. Viele Missionare haben damals das aufgegriffen. Und deswegen also für diesen Spruch, wenn ihr das nächste Mal hört, denkt darüber nach, was dies bedeutet. Ich will nur nach Hause. Als ich mich zur Predigt vorbereitet habe, kam dieser Spruch zu mir im Kopf. Und ich habe gefragt, Herr, was soll's das? Ich verstehe nur Bahnhof. Das wird nicht gut, die Predigt anfangen, wenn ich so anfange, ja. Wie kann ich da meine Geschwister aufbauen? Geschwister, aber jeder, auch in noch heutigem Verständnis dieses Wortes, ist im Unklaren, wohin der Weg führt. Stimmt's doch? Ich habe mit Geschwistern sich gestern unterhalten. Wir waren noch ziemlich spät abends hier zusammen. Und Schwester Julia sagte, ich konnte mir nicht vorstellen, vor einem Jahr, ich saß als Buchhalter bei uns in der Gemeinde, habe Buchhaltung gemacht, und dass ich heute hier werde sein. Dass innerhalb dieses Jahres mein Weg mich nach Peru führt und dann hierhin. Geschwister, wo werden wir in einem Jahr sein? Das weiß keiner. Deswegen haben wir nur einen, der da Durchblick hat und ganz genau weiß, wohin unsere Schritte führen uns werden. Und auf dem dürfen wir uns verlassen, wie wir schon auch gehört haben im Gesang. Dem dürfen wir vertrauen. Aber es ist nicht einfach so. Wäre es auch nicht anstrengend und müsste man, wären alle Christen. Aber das ist nicht der Fall. Ich hoffe, dass es funktioniert, dass ich die Technik richtig begriffen habe. Doch, es funktioniert. Mache ich das richtig? Ja, doch. Also die Soldaten wollten heim. Die Soldaten wollten nichts mehr vom Krieg wissen. Wir wissen, wie dieser Stellungskrieg hier gedauert hat. Auch heute findet man noch aus dieser Zeit sehr viele Reliquien. Die Soldaten wollten heim. Geschwister, als ich gläubig wurde, wurde mir ein Buch in die Hand gedrückt. Pilgrimsreise von Joe Bonian. Kennt das jemand? Ja, etliche Geschwister kennen das. Eine sehr interessante Lektüre am Anfang des Glaubensweges. Ganz einfach, weil es klar erklärt, die ganze Versuchung, ganze Stolpersteine, alles. Jean Bonnat schrieb einige Bücher, aber dieses eine Buch ist weltbekannt. Ist während des 30-jährigen Krieges geschrieben worden, also, und ist sehr erbaulich. Kindlich ein bisschen, aber verständlich. Und ich empfehle das jedem, also vielleicht in die Hand zu nehmen und eine so leichte Lektüre durchzulesen. Und da handelt es auch vom Heimgehen. Jeder von uns befindet sich auf dem Weg. Aber die Geburt, jeder Mensch stellt sich auf den Weg des Heimgehens. Wohin aber dieser Weg ihn führt, wird entschieden durch viele Fragen und viele Entscheidungen. Wir Menschen, wir haben eins, wir haben eine Heimat. Ich habe mich gefragt, was ist Heimat? Ich habe in dieser Zeit in zwei Ländern gelebt. Ja, jetzt habe ich meiste Zeit in Deutschland schon hier verlebt, ja, von meinem Leben her. Und waren wir in Urlaub mit meiner Familie. Und eines hitzigen Tages kamen wir nach Hause und meine jüngste Tochter sagt, puh, endlich bin ich heim. Und ich habe sie angeschaut, wir waren in Italien, wir waren in einem Raum und die bezeichnet es als heim. Und ich hab das nicht weitergeführt, für die das war uninteressant, die ist schon nach draußen rausgerannt. Und ich habe mich gefragt, was heißt Heim? Was heißt Heimat? Bei uns Deutschen sowieso schwierig mit Heimat. Also fragt man, wo ist deine Heimat? Wahrscheinlich kommt in den meisten Fällen die Antwort, keine Ahnung. Das wäre die meiste Antwort. Heim, ich habe reingeschaut in Lexika, was heißt Heim, Heimat auf Deutsch. Meistens haben geschrieben, das ist der Ort, wo man sich geborgen fühlt. Dort, wo man sicher ist. Das ist Heim. Und Heimat dementsprechend auch. Aber wo ist unsere Heimat? Wo ist deine Heimat? Wo fühlst du dich zu Hause? Denn das ist wichtig. Herr Jesu hat diese Frage sehr oft den Jüngern aufgestellt. Weil Heimat, Heim, hat was mit Verankerung zu tun. Dort, wo ich mich sicherer fühle. Dort, wo ich meine Wurzel geschlagen habe. Dort, wo ich meine Nächsten habe. Und hier Jesus hat immer versucht, seine Jünger und Zuhörer zu entwurzeln. Er hat versucht, sie zu bewegen, dass sie diese Heimat finden. Es gibt eine Person in der Heiligen Schrift, Abraham. Er kommt aus einem sehr reichen Verhältnissen. Seine Familie war reich, über Generationen hinweg. Wir sehen in der Heiligen Schrift, die Neffen, die Urenkel, die dann später in die Heimat von Abraham zurückkehrten und sahen, dass ihre Verwandtschaft trotzdem noch reich lebt und waren reich. Und der Herr rief ihn aus dieser Heimat heraus. Könnt ihr euch erinnern? Das ist 1. Mose, 12. Kapitel, 1. und 2. Vers. Der Herr sagt, geh fort aus deinem Land, verlasse deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Stellt euch vor, ihr lebt hier in Deutschland, habt guten Job, sichere Einkünfte, habt eigene Immobilie, habt genug zum Leben und da kriegt der Ruf des Herrn, verlass es. Was würde euch vorgehen? So ging es auch Abraham, nicht anders. Er war sehr sicher dort. Wir wissen, wie viele Angriffe er musste erleben in der Zeit, wo er auf der Wanderschaft war. Abraham entschloss, dem Herrn zu gehorchen. Wir finden ihn nicht in so starkem geistigem Leben, bevor er ausgereist ist. Der Herr sagt ihm, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Konnte Abraham zu diesem Moment das alles anfassen? Er musste riesengroßen Glauben dem schenken, was Gott sagte. Ihr müsst so viel Vertrauen aufbringen, damit er diese Sicherheit verlässt. Es ist nicht so wie in Deutschland zum Beispiel, ich ziehe von Hügelsheim, wo ich wohne, nach Bremen. Leute, ich bin trotzdem sicher. In der Masse, wo es geht, ja. Aber stell dir vor, damals war das nicht so. Du gingst ein paar hundert Meter oder Kilometer, meine ich, hinter deinen Grenzen und da warst du unsicher. Da konnte dich alles und jeder angreifen. Und er verließ diese Sicherheit. Und deswegen ist er Stammvater des Glaubens. Wir finden das nicht umsonst so viele Beispiele aus Abrahams Leben, wo es der Herr durch den Heiligen Geist geführt hat und uns als Beispiel des Glaubens niederschrieb. Wir können aber Abraham lernen, was heißt Heimat. Abraham hatte andere Heimat gefunden. Das, was der Herr für ihn vorbereitet hat. Für ihn wurde der Herr die Heimat. Er wanderte. Er hatte keine bleibende Stätte, außer eine, wo er begraben worden ist, was er sich gekauft hat für seine Frau. Und alles andere, seine Sicherheit war Gott. Sein Schutz war Gott. Sein Vertrauen und seine Versprechen, die Gott erfüllte, kamen nur von ihm allein. Abraham war ausgeliefert und er lebte in dieser Auslieferung. Dieses Bild kennen viele. Ist ein sehr altes Bild. Das kommt aus dem Buche Pilgrimsreise von dem Kawa. Ich mag es. Ich habe einmal, kann mich erinnern, so ein Vergrößerungsglas geholt und habe nachgelesen, was alles das steht. Ja, ich habe das nicht in großer Form gehabt. Es hat was mit Matthäus 7. Kapitel zu tun. Da waren Menschen, die gefragt haben, was heißt Gott nachzufolgen? Wie kann ich das ewige Leben erlangen? Und Jesu hat den Jüngern und den Zuhörern das ganz klar, ganz einfache Weise erklärt. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die dahin gehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Wenige sind es aber, die ihn finden. Nicht gehen. Ich habe immer im Kopf gehabt, dass es werden, sind wenige, die darauf gehen. Nein, die ihn finden. Der Herr spricht nicht von gehen, sondern finden. Man muss es zuerst finden. Und wir wissen, wir Menschen, wir suchen nicht nach Gott. Wir suchen nicht nach der Erlösung. Wir sind verwurzelt. Wir sind verwurzelt in unserem Leben. Und obwohl für manche das Leben überhaupt nicht schön ist, man möchte sich nicht entwurzeln lassen. Und wie oft so, auch in unseren Gottesdiensten hier, aber auch in anderen Gemeinden, da steht der Herr an der Herzenstür und klopft an und möchte, dass der Mensch ihm die Herzenstür auftut, aber der Mensch möchte es nicht. Er weigert sich. Er hat Angst. Er hat Angst zur Veränderung. Aber das ist notwendig. Ohne Veränderung, ohne diese Gemeinschaft mit Gott, gibt es kein ewiges Leben, gibt es keine Erlösung. Und deswegen sagt Herr Jesu, geht ein durch die enge Pforte. Geht ein durch die enge Pforte. Es ist, also diese zwei Verse, die sind sehr wichtig, was die Erlösung angeht. Viele Menschen vegetieren dahin, auch Christen. Es gibt nicht wenige Christen, die einfach dahin vegetieren. Wenn man sie fragt, wohin der Weg dich führt oder wohin du gehst, und wie dein Weg aussieht, dann wird die Antwort ziemlich karg. Herr Jesus wollte, dass seine Jünger diese Entscheidungen treffen. Entscheidungen für Gott. Ich musste gestern Abend, wo ich nach Hause kam, das war schon kurz nach 11 Uhr, beschämt zurückblicken, aus dem einfachen Grund, ich habe verpasst die Sternschnuppentag und Nacht, meine gesagt. Mein Sohn kommt zu mir und sagt, Papa, fahren wir los? Wir sind kurz nach 11 Uhr erst zu Hause gewesen. Ich gucke ihn an, wohin? Ich komme erst nach Hause. Und er sagt, ja, heute ist doch Sternschnuppentag. Ich stand da, dachte ihm, Oleg, schaffst du keine E-Mail mehr an die Geschwister zu schreiben? Wir fahren jetzt nach oben. Deswegen wollte ich mich entschuldigen bei euch. Ich habe mich entschuldigt bei meinen Kindern, weil im Tumult der ganze Abend ginge und alles drum und dran. Ich habe vergessen, einfach das Schöne zu genießen. Wir genießen eigentlich jedes Jahr, nach oben zu fahren, zum Muggelsturm, glaube ich, ist das. Meine Frau weiß es ganz genau. Ja, genau, ja, Mummelsee. Und dort sich hinzustellen und dieses ganze Spektakel durchzuschauen, wo die Sternschnuppen runterkommen. Wir singen dort, beten Gott an und dieses Jahr hat es nicht stattgefunden. Ich habe verpasst. Und deswegen auch für mich, also ich gestern Abend, wo ich noch saß und habe über die Predigt nachgedacht, dachte ich, wie oft ist es so, dass das Alltägliche uns mit sich reißt. Dass wir vergessen oft das Wichtige. Wichtige, diese Gemeinschaft mit Gott zu suchen, diese Gemeinschaft miteinander. Ich habe gestern gesagt, Kinder, tut mir leid, dass ich das vergessen habe. Aber es tut mir viel mehr leid, dass oft so unwichtige Dinge so viel Zeit kosten, obwohl es gibt wichtige Dinge, die über das ewige Leben meiner Familie und meine persönliche entscheiden. Und diese Entscheidung manchmal treffe ich nicht zu meinem Wohl. Aber diese Entscheidung muss kommen. Jeder Mensch muss diese Entscheidung treffen. Wo bin ich zu Hause? Wo ist meine Heimat? Herr Jesus sagte, wo das Herz des Menschen ist, so ist er da. Wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz begraben? Wo ist dein Schatz deines Herzens? Diese Geschichte ging mir nicht aus dem Kopf. Das ist die Geschichte von einem reichen Jüngling. Er kam zum Herr Jesu und hat ihm eine Frage gestellt. Guter Meister, was soll ich tun? Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen. Herr Jesu hat von ewigem Leben erzählt. Es war nicht gang und gäbe zu damaliger Zeit. Wir wissen, dass es gab sehr starke Gruppierungen innerhalb der Juden, die haben gesagt, es gibt kein ewiges Leben, es gibt einen ewigen Ruheschlaf. Aber es gibt kein ewiges Leben. Und Jesus mit seiner Predigt von der Ewigkeit, vom Dasein mit Vater, vom Dasein mit Gott, er bewegte viele Menschen. Auch viele haben ihn gesucht zu töten deswegen. Und dieser Jüngling kam und sagte, was soll ich Gutes tun? Und hier Jesus zählt hier auf. Ich möchte das mit euch durchlesen. Er sagt zu ihm, welche? Jesus sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Geschwister, ich blättere hier um, weil ich habe eine ganz andere Übersetzung hier. Ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Stellt euch vor, da sitzen Menschen rundherum und dieser Jüngling steht in der Mitte. Ich weiß nicht, wie alt er war. Und Jesus zählt das alles auf. Und dann sagt er, das tue ich von Jugend an. Das ist nichts Neues. Was soll ich noch tun? Jesus sagt, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Und dann passiert etwas. Dieser Jüngling steht da. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Um was ging Jesu? Ging es um Geld? Nein. Der junge Mann wollte das ewige Leben haben. Aber um ewiges Leben zu haben, musste er sich entwurzeln. Er musste diese Komfortzone verlassen. Er musste diese eigene Sicherheit verlassen. Er musste sich Gott anvertrauen. Und das tat er nicht. Er lebte in der Sicherheit. Er dachte, ich habe alles. Ich tue schon alles. Was muss ich noch tun? Ich tue schon genug. Aber was noch? Was fehlt noch ein bisschen? Wir leben in sehr reichem Land, Geschwister. Wir haben Fülle von allem. Und oft vergleiche ich mich mit diesem jungen Mann. Bin ich genug entwurzelt, dass ich Jesu nachfolge? Oder bin ich verwurzelt hier auf Erden? Wo ist meine Heimat? Dann gibt es Gespräch mit den Jüngern. Die Jünger waren entsetzt. Alle saßen da, Petrus, Johannes, Jakobus, alle saßen da. Und haben gesagt, was jetzt? Ich fühle das überhaupt nicht aus. Ich bin nicht so wie dieser Jüngling. Weil Jesus sagte, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und die Jünger haben gefragt, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Wenn dieser Jüngling, der alles dies erfüllt, nicht reingehen kann, wie kann ich dann reingehen? Zum Beispiel Petrus, der ich so aufbrausend bin, der ich so oft aufgeregt bin über dies und jenes. Und ich verstehe das auch. Als ich stand vor der Entscheidung, Jesu nachzufolgen, ich habe verstanden, dass so wie ich bin, kann ich kein Christ sein. Ich kann es nicht, weil ich war zu aufbrausend. Meine Mitschüler und Mitbewohner haben das auch mitbekommen. Ja. Und ich stand wirklich, ich habe gesehen meine Verwandtschaft, ich habe gesehen diese Menschen, die da vor Gott stehen. Und ich habe gesehen, dass bei mir wird es nicht so funktionieren. Deswegen soll ich das überhaupt nicht anfangen. Aber ich habe das nicht gewusst. Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Aber das habe ich damals nicht gesehen. Und es dauerte noch anderthalb Jahre, bis Jesus das mir auf schmerzhafte Weise beigebracht hat. Hat erklärt, dass bei ihm ist alles möglich. Ich muss nur vertrauen. Es steht hier, ich habe extra ein Bild genommen, yes und no. Diese Entscheidung muss jeder persönlich treffen. Das kann meine Frau nicht für mich treffen und ich nicht für meine Frau. Obwohl ich so gerne würde, auch für meine Kinder diese Entscheidung treffen, aber ich kann es nicht. Diese Entscheidung des Lebens mit Jesu kann ich für keinen meiner Nächsten treffen. Ich kann darum betteln, dass die es schaffen, aber das ist auch das Einzige. Weil ich kann es nicht ändern. Und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn jemand sagt, Jesu, ich will mit dir leben. Das heißt, ein Mensch hat die Pforte gefunden. Der Jesu hat am Herzen geklopft und der Mensch hat die Tür aufgemacht. Und da ist noch eine Seele, die diesen engen Pfad eingeschlagen hat. Und das erfreut mich sehr. Es erfreut mich, wenn meine Geschwister in der Verzweiflung sich befinden und ich oder meine Geschwister in einer Not die Hand ausstrecken und ihnen die Hoffnung schenken. Und ich bin froh darüber, dass wir ein bisschen von dem Schmerz dadurch wegnehmen können. Wir fuhren gestern mit Julia und sie berichtete von einer Familie, die hier auch in Deutschland sich gerade befindet. Eine große Familie, 12 Kinder, glaube ich, sind das, ja. Und zwei davon sind behindert. Und die Familie lebte vom Lohn des Ehemanns, hat 50 Euro in der Woche verdient in Ukraine, mit 12 Kindern. Die Preise sind fast dieselbe wie hier. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie lebten die Leute. Und dann haben die Julia angerufen und haben gesagt, Julia, uns geht es momentan so gut hier. Wir haben was zu essen, wir haben diese Sorge nicht mehr da. Für unsere Kinder wird es gesorgt. Wisst ihr, und ich fuhr von Frankfurt Richtung nach Hause und ich dachte, Essen? Unsere Kids, wenn sie essen möchten, machen Kühlschrank auf. Wir haben jetzt 2 Tage nacheinander nie gekocht zu Hause. Ja? Also wir waren ständig unterwegs und meine Kids haben sich selber versorgt. Die haben Kühlschrank aufgemacht und sich zubereitet etwas. Und wisst ihr, ich dachte, ich habe die Sorge nicht. Ich habe die Geschwister kennengelernt, die haben über 3 Wochen lang nur Haferbrei gegessen. 3 Wochen lang. Manchmal muss ich meine Kinder quälen, einmal im Monat zu essen. Ja? Aber da sind Leute, die nichts anderes hatten oder haben. Und deswegen sollen wir dankbar sein. Dankbar sein dafür, dass uns diese Entscheidung genommen worden ist. Der Herr hat uns diese Entscheidung genommen. Wir haben alles in Fülle. Deswegen diese Frage, Heim und Heimat. Ich möchte, dass wir uns heute diese Frage stellen. Wo ist sie? Herr Jesus, als er diesen Fest eingeführt hatte, dieses Abendmahl oder Mahl des Herrn, hat etwas ganz Wichtiges hinterlassen für uns. Weil jedes Mal, wenn die Gemeinde es feiert, stellen wir uns immer die Frage über mein Zustand, mein Weg, den ich gehe mit dem Herrn und ob ich wirklich in dem ganzen Leib Christi verwurzelt mit ihm bin. Das ist sehr wichtig. Weil der Mensch kann sich selber nicht erlösen, das sagt der Herr Jesus selber. Aber was dem Menschen möglich ist, ist alles Gott möglich. Deswegen für mich ist wichtig, dass wir das behalten. Ich bin das Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Geschwister, liebe Freunde, alle, die heute da sind, liebe Zuhörer, wenn der Herr zu dir spricht, verschließ dein Ohr nicht. Wenn der Herr an deine Tür klopft, tu sie auf. Denn er möchte dir das Gute tun. Er möchte den Blinden sehend machen, den Lahmen gehend. Er möchte dich machen zu einem vollkommenen Menschen. Ein Menschen, der klar denkt, klar sieht. Und heute, wenn wir dieses Abendmahl feiern, Christa, lass uns erinnern, das, was Jesus dafür getan hat. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, zu sehen, was tatsächlich um uns herum passiert. Hat unsere Herzen gereinigt. Und deswegen sollen wir dankbar ihm sein. Dankbar sein dafür, dass er da ist. Immer. Heute, ich war so dankbar dem Herrn. Wir saßen gestern Abend noch hier und Julia fragte, Oleg, gibt es irgendwo bei euch oder wo kann man das so einen Kinderwagen sich besorgen? Er sagte, unser ist unterwegs kaputt gegangen und ich muss dann die Kinder immer schleppen mit ganzen Säcken und mit allem. Und heute komme ich rein und die Schwester hat es gebracht. Ein Kinderwagen steht dort bei uns vor der Tür. Wir haben das vor dem Herrn gebracht und der Herr hat über Nacht alles erledigt. Ja. Geschwister, solche Kleinigkeiten, aber das ist wirklich die Hand Gottes. Wenn er etwas auftut, kann es nicht verschlossen werden. Wenn er Segen ausspricht, kann kein Fluch entstehen. Deswegen sollen wir ihm dankbar sein dafür. Auch, Daniel, wir werden für die Jugend beten. Aber der Herr wird es führen und segnen. Und das glauben wir und wissen wir auch. Und vergisst uns auch nicht in eure Gebeten. Und ich möchte euch nochmal danken, nochmal für eure Gebete, die ihr ausspricht. Ich unterhalte mich mit Brüdern und Schwestern, die im Dienst für die Ukraine hier bei uns in der Gemeinde wirken. Und die sagen selbst, dass sie so viel Segen auch in ihrer Familie erfahren. Dass der Segen bleibt nicht bei ihnen allein. Und dafür möchte ich euch auch danken, dass ihr für uns auch betet. Und heute, lasst uns, wenn wir vom Weine trinken und vom Brot essen, dem Herrn danken für den Opfer, das er für uns gebracht hat. Und ich möchte ihm Dank aussprechen, denn ohne ihn könnten wir nicht bei dem Vater sein. Ihm Ehre für das alles. Amen.